Es wird ja jetzt auch in der Diskussion immer wieder betont, dass es um eine soziale Gerechtigkeit dabei geht. Was genau passiert da eigentlich, wenn man jetzt sagt, Geld für das Studium zu bezahlen wäre sozial gerecht?
Tja, also grundsätzlich greift das ja eine Situation auf, die sich so darstellt, dass das ist so ein sehr beliebtes Argumentationsmuster. Man sagt, die Kindergärten mussten immer schon teilfinanziert werden von den Eltern und das Studium ist frei. Das ist sozial ungerecht, ne? Also statt jetzt umgekehrt zu sagen, auch die frühkindliche Erziehung im Kindergarten, wie das ja durchaus einige in der Vergangenheit getan haben, müsste kostenfrei sein, weil gerade da die Grundsteine gelegt werden, argumentiert man heute vor dem Hintergrund der spezifischen gesellschaftspolitischen Situation andersherum und sagt, nein, auch das Studium muss jetzt teilprivat finanziert werden. Dann haben wir wieder Gerechtigkeit. Was ich jetzt feststelle, wenn ich mir diesen Gerechtigkeitsdiskurs, diese Debatten angucke, ist, dass bestimmte Begrifflichkeiten aufgenommen werden, die wir aus den 60er, 70er Jahren kennen, aus der großen Bildungsreformdebatte aus dieser Zeit damals, und dass sie gewissermaßen umgewidmet, umdefiniert werden. Und das Schlagwort, der Slogan heute, den kann man vielleicht auf den Begriff bringen, Gerechtigkeit statt Gleichheit, nicht? Also früher hatte man für Gleichheit plädiert und heute sagt dieser Slogan Gerechtigkeit statt Gleichheit im Grunde nichts anderes, dass Gleichheit ungerecht ist und Ungleichheit sozial gerecht. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist schlicht der, dass man sagt, Ungleichheit ist Ausdruck ist Ausdruck unterschiedlicher Leistungen, die der Einzelne erbracht hat. Und wenn man das zum Ausdruck bringt, dann ist das auch gerecht, weil jeder bekommt gewissermaßen das, was er verdient oder was er imstande ist zu leisten. Und im Bildungssystem eben diese unterschiedlichen Bildungsniveaus, die er erreichen kann. Nicht jeder kann studieren, wird ja heute immer wieder angeführt. Und das zu realisieren und das zum Ausdruck zu bringen, und nicht durch falsche Subventionen und staatliche Einflussnahme zu nivellieren, das ist Gerechtigkeit im echten, heute sozialdemokratischen Sinne.
Also Gerechtigkeit im Sinne von, wenn die individuelle Leistungsfähigkeit sich voll entfalten kann oder eben entsprechend gefördert und honoriert wird.
Richtig, ganz genau. Jeder Einzelne, da sind wir dann wieder auch bei, sagen wir mal, der ökonomischen Philosophie, die dahinter steckt, im Kern. Jeder Einzelne soll sich bewähren können und nicht durch irgendwelche staatlichen Regularien oder Maßnahmen da beeinflusst werden, sei es positiv oder negativ. Negativ, nicht, ist ja jetzt in dem aktuellen Elitediskurs, insbesondere an Universitäten, ein ganz aktuelles Thema. Also die besonders Begabten sind ja immer schon dadurch, dass der Staat keine entsprechenden Einrichtungen und Förderprogramme zur Verfügung gestellt hat, unterdrückt worden in ihren Ambitionen, und umgekehrt sind andere, die vielleicht überhaupt nicht befähigt sind und diese Begabung überhaupt nicht mit sich bringen, sozusagen von staatlicher Seite geradezu gedrängt worden, besondere individuelle Bildungsbiografien hinzulegen, die ihnen und ihren Ambitionen überhaupt nicht entsprechen. Das ist im Kern die These, die dahinter steckt.
Kommen wir noch mal kurz auf die Zukunft zu sprechen. Also die Einführung der Studiengebühren und Beiträge war jetzt nur ein weiterer Schritt zur Liberalisierung des Bildungssektors. Was wird denn folgen? Wie wird es denn in 10, 20, 30 Jahren aussehen? Können Sie da jetzt eine Prognose machen?
Nee, das kann wohl keiner so richtig. Also ich kann nur sagen, was die Pläne sind, und die Studiengebühren ist sozusagen die Realisierung eines Teils dieser Pläne. Die Pläne sind viel weitergehender. Also all der Bildungskommissionen, die ich genannt habe, seit Mitte der 90er Jahre, die da über 10, 15 Jahre gewirkt haben und die sich mit ihren Konzepten zuletzt auch in der Politik dann niedergeschlagen haben, in einem von der damaligen Bildungsministerin Buhlmann noch eingerichteten Kommission mit dem Namen Finanzierung lebenslangen Lernens. Und die haben einen gleichnamigen Bericht herausgegeben im letzten Jahr. Und da ist das alles nochmal zusammengefasst und gewissermaßen hat da die politischen Weihen bekommen. Und da geht es um die ganz große, nicht Bildungsreform, sondern Bildungsfinanzierungsreform in dem Sinne, dass man dort grundsätzlich in allen Bereichen des Bildungssystems durchgehend Bildungssparen einführen möchte, also neue Form der privaten Bildungsbeteiligung, Bildungsfinanzierungsbeteiligung, und zwar in Anlehnung ganz explizit an das Bausparen. Also Eltern sollen in Zukunft nicht nur aufs Häuschen sparen, sondern sobald die Kinder in die Welt setzen, sollen sie auch Konten, Bildungskonten für ihre Kinder anlegen. Und der Staat zahlt einen Teil und einen anderen Teil zahlen dann die Eltern für die individuelle, für die persönliche Bildungsbiografie ihrer Kinder. Die können dann, oder erst ihre Eltern und später können sie selbst dann dieses Bildungsguthaben einlösen in Bildungsgutscheine. Und mit diesen Gutscheinen können sie dann entsprechende Bildungseinrichtungen gehen und dort Bildungsdienstleistungen erwerben und damit dann ihre sehr persönliche, ihre individuelle Bildungsbiografie zusammenstellen. Das ist, sagen wir mal jetzt ganz grob skizziert, die Vision, die dort alle in den verschiedenen Bildungskommissionen skizziert haben. Also wieder ähnlich wie jetzt schon bei den Kindergärten, eine private Finanzierungsbeteiligung überall einführen, in allen Bildungseinrichtungen. Und sind die Studiengebühren, wie gesagt, jetzt aus meiner Sicht erstmal der erste Schritt. Ob das letztendlich alles eins zu eins übersetzt wird, wie das dort niedergeschrieben ist, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Und ich denke, das wird sehr stark davon abhängen, inwieweit diese sozialen Proteste sich eventuell ausweiten und dann vielleicht doch noch Gehör finden. Und da in der Öffentlichkeit auch eine gewisse Gegenmacht artikuliert werden kann, die dieser zweifellos machtvollen Instanz Bertelsmann Stiftung und auch allen anderen Akteuren, die mit denen zusammen diese Konzepte favorisieren, etwas entgegenhalten kann.
Herr Dr. Scheller, ich danke Ihnen für das Gespräch.